Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Ich freue mich auf ein ausführliches Gespräch mit Dietmar Dart. Es geht um sein neues Buch Nie Geschichte, Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine. Ein Klopper von einem Sachbuch, randvoll mit wertvollen Infos, Analysen und Ausblicken zum heute wieder boomenden Genre Science Fiction. Bevor Sie dann in wenigen Sekunden Dietmar Dart selbst kennenlernen, der Mann ist ein Extremist unter den Schreibern. Er verfasst nicht nur massenhaft Sachbücher und Romane, Comics, Hörspiele und Theaterstücke. Er ist auch Redakteur bei der FAZ, überzeugter Kommunist und so etwas wie ein Universalgelehrter. Und Dietmar Dart ist jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo, Herr Dart.
Hallo.
Was ist das für ein Wort, Nie-Geschichte? Was bedeutet das?
Das ist natürlich vor allen Dingen eine Frechheit, wenn man über eine Meldung in der Zeitung schreiben würde, Ding ist passiert, wäre das ähnlich genau. Denn es geht ja um Bücher, um Filme, um Comics, um alle möglichen Sachen, die halt gemeinsam haben, dass das, was da drin erzählt wird, nie passiert ist. Aber das, was bei Goethe erzählt wird, ist ja auch nie passiert. Das heißt, wieso nenne ich es Nie-Geschichte? Naja, wegen der zweiten Bedeutung Geschichte. Das heißt, Geschichte heißt ja auch Historie. Also sozusagen Chronik dessen, was in der Kultur, in der Zivilisation, in der Politik, im Leben, in der Wirtschaft passiert. Und die Geschichte einer besonderen Sorte nie, einer besonderen Sorte von Story, von Bild, von Vorstellung, die sich von anderen Sorten unterscheidet, dadurch, dass man sie auf keine andere Art überprüfen kann als in diesen Werken, in den Filmen, in den Büchern, wollte ich schreiben. Das heißt, ich erzähle das Ganze so von Mary Shelley angefangen, Frankenstein, 200 Jahre und dann bis ziemlich genau an unsere Türschwelle. Also die letzten Beispiele sind aus dem Jahr 2019, das wir, glaube ich, gerade noch haben.
Also dieses Wort ist umfassender, als es das Wort Science Fiction eben sein könnte. Inwiefern ist denn Science Fiction Kunst und Denkmaschine, so wie es im Untertitel bei Ihnen heißt, und eben nicht einfach nur Genre, dem sich halt Künstlerinnen und Denkerinnen widmen?
Eine Maschine ist für mich ganz allgemein ein Mittel, mit dem ich mehr kann, als ich könnte, wenn ich die Maschine nicht habe und das ich aber bauen muss. Ein Mittel, das ich bauen muss, ein Mittel, das ich handhaben lernen muss. Das geht los irgendwie beim Faustkeil bei den Steinzeitmenschen und endet lange noch nicht beim Smartphone, mit dem niemand umgehen kann, nicht nur der Smartphone-entwöhnte Steinzeitmensch. Die Science Fiction ist eine Maschine in dem Sinne, als ich glaube, dass man mit ihr Sachen denken kann, die man sonst nicht denken könnte. Das klingt erstmal esoterisch oder okkult, aber es ist eigentlich was relativ Banales damit gemeint. Es ist damit gemeint, dass wir als Menschen ja als Produkte der Evolution bestimmte Töne zum Beispiel nicht hören können. Das kann dann die Fledermaus oder eine Maschine. Bestimmte Lichtwellenlängen nicht sehen können. Das kann dann das eine oder andere seltsame Tier oder wieder eine Maschine. Und was wir nicht so gerne hören, ist, dass wir auch Sachen nicht denken können. In der modernen Physik zum Beispiel ist man auf vieles gestoßen, wie das Licht ist ein Teilchen, aber auch eine Welle und frag nicht so blöd. Und das kann man dann mit Versuchen auch tatsächlich belegen, aber nicht so richtig in die Rübe reinquetschen. Nur du kannst halt eine Geschichte erzählen, eine Story erzählen, einen Film drehen, in dem das eine Rolle spielt. Und dann hast du eine Maschine, die sozusagen für dich das denkt. Dann kannst du dir das anschauen, von außen kannst du dran drehen und so weiter. Mhm. Und das interessiert mich an der Science Fiction, weil sie das auf eine besondere Art und Weise macht, die dann 1000 Seiten braucht, sie zu erklären. Also das schafft man nicht, aber vielleicht Beispiele.
Ja, Sie beschreiben ja, wie Sie selbst von dieser Maschine in Bann gezogen wurden, nämlich unter anderem durch Raumschiff Enterprise und die Heftromanserie Perry Rhodan in den 70er Jahren. Aber das war natürlich bei weitem nicht alles, aber das hat sie so reingezogen. Was war das für ein Erweckungserlebnis für Sie?
Naja, ich weiß zum Beispiel noch, die Leute sagen ja immer, wo warst du bei der Mondlandung, wo warst du, als die Mauer fiel, wo warst du bei 9-11? Ich weiß tatsächlich noch, wo und wie und wann ich war, als sich das so in mir gedreht hat und ich kapiert habe, okay, das Ding wird mich jetzt länger beschäftigen, hat es dann auch für die nächsten 40 Jahre. Und zwar saß ich auf der Schwelle von einem Schneider, den alle Kinder immer hassten und wo die Kinder immer Zeug ans Fenster geschmissen haben in meiner Kleinstadt und der deswegen irgendwann keine Lust mehr hatte zu arbeiten. Deswegen konnte man da prima auf der Treppe sitzen und lesen, wenn man eigentlich zur Schule hätte gehen sollen oder nach Hause gehen hätte sollen. Und da habe ich ein Buch gelesen von Clark Dalton, das ist Walter Ernsting, das ist einer der Erfinder von Perry Rhodan, der da drin was ganz Irres macht. Da kann sich eine Seele, wir würden heute sagen, vielleicht ein Informationsmuster oder irgendein sozusagen Algorithmus, der sich für eine Seele hält, von einem Körper trennen und fliegt dann so durch alle möglichen Substrate durch, kann sich irgendwo draufspielen, was wir ja auch bei verschiedenen Computern machen, und kann dann da drin sein. Und das heißt, die Identifikation, die du ja beim Lesen immer machen kannst, wird hier direkt zum Thema gemacht. Der Schluss von dem Buch ist, dass dieser Ernst Ellert da irgendwie durchs All treibt und nichts mehr findet, wo er andocken kann. Und dann findet er einen jungen Planeten, wo gerade das Leben entsteht. So ein Einzellerchen geißelt da irgendwie durch eine Suppe. Und dann geht er da rein. Und die letzten zwei, drei Absätze von dem Buch fühlen sich dann da so rein, was es ist, ein Einzeller zu sein. Und ich kannte da noch lange nicht, es gibt 1974 ist ein Aufsatz erschienen von einem Philosophen namens Thomas Nagel, was ist es, eine Fledermaus zu sein? Mhm. Wir können manche Sachen nicht denken, aber der fucking Clark Dalton kann das einfach so erzählen. Und ich saß da und dachte, okay, hier ist eine Standleitung zwischen mir und einem Einzeller über ein Buch. Was ist hier los? Ich will noch mehr so Zeug lesen und später wollte ich noch mehr so Zeug schreiben. Und dieses Ding hat mich eigentlich lebenslang nicht verlassen und inzwischen würde ich sagen, ist gar nicht so doll, was da gemacht wurde. Aber für junge Menschen kann ja alles der Wegweiser zum Richtigen sein. Die können ja auch The Police hören und dann dadurch erst Reggae entdecken und so. Also.
Sie schreiben, Zitat, die Geschichte des Genres ist Eroberungsgeschichte. Das noch unbekannte, entlegene, abseitige, allzu neue oder halb vergessene Alte wird von der Genremaschine aktiv erschlossen. Dazu ist sie da. Man dringt imaginär in Gegenden vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und das spielt natürlich an auf den berühmten Enterprise-Vorspann, der jahrzehntelang im deutschen Fernsehen lief.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Dietmar Dart, was ist daran so stark, so anziehend, so prägend für das Genre?
Es gibt ein super Missverständnis, das behauptet, da geht es immer um die Zukunft. Tatsächlich ist der Witz dabei, aber das Reindenken in was, was man sonst nicht denken würde. Also du hast diesen Mr. Spock, der rein logisch entscheidet. Das würdest du sonst nicht machen, sondern ist doch furchtbar, dass der arme Mensch jetzt sterben muss. Nein, es ist vernünftig, denn sonst würden wir nicht überleben, bla bla. Mhm. Also einerseits wie ein Roboter, aber andererseits viel schneller als die Roboter und Kaffeemaschinen, die man damals kannte. Und andererseits sogar fähig zu Freundschaft. Hä, wie geht das? Na, vielleicht ist Freundschaft ja logisch. Vielleicht ist es ja so, dass die Spieltheorie recht hat, die sagt, kooperative Spiele sind irgendwie ergebnisreicher als Konkurrenzspiele und so weiter. Das heißt, der Witz an dem Ding ist, ich kann ja nie wirklich mich in jemand anders komplett reindenken. Ich weiß nie, ob die Person gegenüber mich gerade anlügt. Aber das muss mich nicht zur Verzweiflung bringen. Mit den Sachen in der Natur war das vor 500 Jahren genauso. Da haben die Leute auch gesagt, ich habe nur meine Sinneseindrücke von dem Kram. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, was ist der Unterschied, dass ein paar Sachen leben, andere Sachen sind nur ein Stein oder nur ein Wind. Und dann hat man gesagt, das Organische ist irgendwie auf eine geheimnisvolle Art was ganz anderes, das ich nie erkennen kann. Und dann hat der Wöhler, Friedrich Wöhler, ein deutscher Chemiker, 1828 das Zeug im Labor hergestellt. Und plötzlich war dieses Ding sozusagen nicht mehr ganz anders und unerreichbar. Und das Faszinierende an der Science Fiction ist, dass sie genau so einen Trick anwendet für die nächste Stufe. Du kannst sagen, es gibt unbelebte Materie, dann gibt es lebendige Materie. Und die nächsthöhere Stufe ist Materie, die Bewusstsein hat, die Gefühle hat, die denkt, die spricht, die macht, was wir machen. Und die ist auch irgendwie unerreichbar, aber sie ist nicht ganz unerreichbar. Ich kann nämlich davon erzählen, ich kann mich da reindenken, ich kann mir sozusagen die ganzen Konsequenzen ausmalen, wenn ich eine Fledermaus wäre. So.
Ja, also im Grunde, Sie haben die Relevanz auch für Sie und für Ihr eigenes Denken und für Ihr eigenes Leben direkt erkannt. Nicht zuletzt eben auch durch die Enterprise. Sie starten Ihren historisch-literarischen Teil bei Mary Shelley, bei Jules Verne und bei H.G. Wells als Vordenker der Science Fiction. Welches ist denn für Sie der erste genuine Science-Fiction-Roman und warum?
Das Schöne ist, dass man das deswegen sagen kann, weil es dazu ein Vorwort von der Autorin gibt, die es dann auch gleich erklärt, was das ist, nämlich Mary Shelley. Und zwar ist das der Frankenstein. Sie sagt nämlich, die Geschichte kennt jeder, ein Mann macht ein Monster aus Leichenteilen und das lebt dann. Und sie sagt im Vorwort, das ist nicht gemeint als Gruselgeschichte, die sozusagen von Gespenstern oder verwesten Leichen oder solchen Sachen handelt. Mhm. Es ist nicht gemeint als Märchen im Sinne von, du hast 3 Wünsche frei und plötzlich lebt ein Toter wieder, sondern was Drittes. Und ich habe mir einfach die Bücherregale und die DVD-Regale und die Sortierungsmethoden bei Netflix angeguckt, die sagen, bei fantastischen Sachen, also Sachen, die nicht realistisch sind, gibt es übernatürlichen Horror, gibt es Fantasy und gibt es Science Fiction. Da habe ich gedacht, Mensch, das sind 3, bei Mary Shelley sind es auch 3. Warum eigentlich? Naja, die Kunst davor hatte relativ klaren Job im Mittelalter und in allen Zivilisationen davor, nämlich sagen, unser König ist der Beste und wir glauben unsere Religion. Also das ist alles so Schmuckkunst. Ne? Da gibt es irgendwie ein ausgeschmücktes Verhältnis, in dem die Menschen alle leben und noch einen Überbau mit Engeln und so und Göttern. Und dann kommt plötzlich eine neue Zeit, wo du dich nicht mehr darauf verlassen kannst, dass der Fürstabt von Dingenskirchen dir das zahlt, dass du das malst. Da musst du auf den Markt. Das heißt aber, du bist frei geworden in deinen Themen, kannst von allem möglichen Quatsch reden, wenn du jemand findest, der es dir bezahlt. Und so geht es plötzlich los, dass die Tür aufgeht zu, Sachen, die du noch nie gehört hast, die noch nie ein Mensch zuvor betreten hat, sozusagen, wie es vorhin in dem Enterprise-Ding hieß. Mhm. Und diese Sachen musst du aber so gestalten, dass während die Leute sich das angucken, das anhören, das lesen, sie kurz vergessen können, dass es sowas nicht gibt. Also wenn ich im Superman-Film sitze und die ganze Zeit sage, wieso fliegt denn der, das gibt es doch gar nicht, habe ich noch nie gesehen, dann habe ich nicht viel von dem Film. Ich habe auch vielleicht sonst nichts von dem Film, wenn der Mist ist. Aber diese Voraussetzung muss ich sozusagen erstmal packen. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Du machst den Leuten Angst und erinnerst sie an ihren Körper und hast dann Sex und Grusel. Das ist der Horror. Die zweite Möglichkeit ist, du erinnerst sie daran, was sie als Kinder geglaubt haben oder was andere Leute irgendwo anders glauben oder was früher geglaubt wurde, wie Weihnachtsmann und langen Bart und Zauberer und Gandalf. Dann hast du Fantasy. Oder aber du legst den Verstand rein. Du beschäftigst sie mit irgendeinem Puzzle, mit einem, wir müssen hier rauskommen, obwohl der Außerirdische so aussehen kann wie wir alle. Wer ist es denn nun? Rein treten diese Formen eigentlich nicht auf, weil alle Künstler natürlich so sind, dass sie gerne Effekte mischen und dann noch mehr Effekte haben. Mhm. Aber ich habe versucht, diese drei Formen sozusagen zu isolieren und dann rauszufinden, wie werden die immer feiner. Das Schöne ist nämlich, hey, die werden halt immer komplizierter und interessanter im Laufe der Zeit. Ist ja völlig klar, weil ich lese das alte Zeug und denke, hey, das kann ich cleverer. Und dann habe ich sozusagen meine Zeitleiste automatisch gehabt. Das war geil, da musste ich nichts arbeiten.
Ein Missverständnis haben Sie eben aufgeklärt. Es geht nicht darum, was die Menschheit in der Zukunft tun wird, sondern Science Fiction erzählt immer, was möglich ist. Und das ist ja eigentlich so ziemlich alles. Selbst vielleicht, dass der Kommunismus nochmal eine Chance bekommt, oder?
Ja, der kommt sowieso, aber da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie reinziehen lassen in diese Diskussion.
Naja, warum nicht, Dietmar Dart? Sie sind ein bekennender Marxist-Leninist.
Ja.
Wie fließt das in Ihre Science-Fiction-Faszination mit ein?
Ich würde sagen, es fließt insofern ein, als die Grundidee der Linken, wenn das losgeht mit den Leuten, die links vom König saßen, im Parlament sozusagen irgendwie damals, gegenüber der Rechten, also dem Adel und dem Klerus, ja, die war, wir können uns nicht darauf verlassen, weil wir das immer so gemacht haben, weil es in einem heiligen Buch steht, weil wir das geerbt haben als Adelig und so, geht es so weiter. Sondern wir müssen uns was ausdenken, wie wollen wir denn leben? Also zum Beispiel hast du im Mittelalter die Idee Naturrecht, der liebe Gott hat uns so ähnlich gemacht wie wir, also haben wir Rechte. Das ist aber dem Löwen im Dschungel völlig egal und dem Tsunami auch, die killen uns einfach. Also merke ich als nächste Stufe, nee, Rechte kannst du nur in der Gesellschaft haben, wenn du sagst, wir machen einen Vertrag. Und wir behandeln die Leute so und so und wer das nicht mitmacht, der hat ein Problem sozusagen. Also wir können nicht jeden treten und schlagen und benutzen, wie wir wollen. Und da fängt es aber schon an, dass du anfängst, die Gesellschaft zu bauen, nicht mehr nur zu erben. Die Parallele besteht darin, du hast plötzlich eine Kunst, wo nicht feststeht, wovon sie handeln muss. Und genauso wird dir plötzlich klar, die Gesellschaft kriegst du nicht geschenkt, weder vom lieben Gott noch von deinen Vorfahren, weil sie sich zum Beispiel verändert durch Wissen und Technik. Heute weiß eine Hartz-IV-Empfängerin, die echt den schlechten, den kurzen Stock erwischt hat, mehr und muss mehr wissen und muss mehr Formulare und Verkehrszeichen und Ampel und sowas navigieren, wenn sie nicht sofort draufgehen will in der Stadt, als der gelehrteste Mönch irgendwie 1300, der vielleicht ein bisschen Latein, ein bisschen lesen und schreiben konnte und ansonsten haben die Jahreszeiten schon dafür gesorgt, wann er was machen muss im Garten. So, das heißt, es ist sowieso so, dass wir uns nicht mehr doof stellen können und insofern Marxismus ein Angebot, ein Versuch. Wenn jemand ein besseres hat, nehme ich sofort, ich will es alles wissen, aber ich bin jetzt erstmal auf dem Kurs.
Sie haben ja gerade Ihre Kapitel erläutert, wie Sie da vorgehen, eben nicht chronologisch. Dennoch gibt es ein Kapitel, das sich einer Art Klassik des Genres widmet, nämlich die Autoren Heinlein, Asimov und Clarke. Was macht gerade Sie diese drei dazu?
Erstens der Bezug auf Science in einem noch sehr harten, sehr sozusagen einfachen und soliden Sinn. Der Clarke zum Beispiel erfindet irgendwie geostationäre Satelliten, die gibt es dann wirklich. Der Clarke sagt, in Zukunft wird jeder einen Computer in der Wohnung haben. Guck an, Drecksack, vielen Dank für den Scheiß. Der Asimov geht hin mit den Robotern und geht hin mit, es wird statistische Wissenschaften geben, die ausrechnen wird, was große Gruppen von Menschen tun werden und dann danach planen kann. Ja gut, das ist nichts anderes als Big Data. Und der Heinlein ist für mich in gewissem Sinne der most basic, der wichtigste von den dreien. Diese Maschine, von der wir vorhin geredet haben, diese Technologie, die hat er entwickelt in einem Ausmaß, dass man sagen würde, das ist so, wie wenn ein einzelner Mensch einen Großteil der Chemie und Physik gelöst hätte. Hat ja auch, nämlich Mendeleev mit dem Periodensystem. Und der Heinlein geht zum Beispiel hin und sagt, the door dilated, die Tür zog sich zusammen. Und dann hast du in einem winzigen Ding mit einem einzigen Verb, das eigentlich zur Iris im Auge gehört, die zieht sich zusammen, aber nicht eine Tür geht auf oder zu oder sie geht vielleicht beiseite oder sie dreht sich. Das waren die drei Türen, die man kannte, als Heinlein das geschrieben hat. Hast du plötzlich ein Bild von so einer anderen Tür, die so ist wie dieser James-Bond-Anfang mit dieser Knarre. So Türen gibt es ja inzwischen. Sie sind dann nicht super zweckmäßig, aber das ist erstmal wurscht, welche Sachen du da erfindest. Der Trick ist, wie machst du das? Da geht dann zum Beispiel Aldous Huxley hin in Schöne neue Welt und er findet diese Feelies. Das sind dann Filme, die man gleichzeitig fühlen kann. Das ist ja der nächste Schritt nach 3D, wenn es dann noch stinkt und wenn es dann irgendwie noch kalt wird.
Soll es ja wirklich geben, ne?
Ja, soll es ja wirklich geben. Der Huxley hat nicht das Equipment für die Universal oder für Netflix, so ein Ding wirklich zu erfinden, aber er findet ein Wort dafür. Und ab dem Moment kann man es denken und ab dem Moment können irgendwelche Research and Development Abteilungen Millionen da reinstecken, sowas zu erfinden. Das ist, was die Science Fiction macht. Sie erfindet Zeichen für Sachen, die es vorher noch nicht gab. Und davon handelt sie dann manchmal sogar selber. Mein Lieblingsbeispiel ist die Native Tongue Trilogie. Das ist eine Linguistin. Sehr oft sind die Fantastikautoren in Sprachwissenschaft gebildet, siehe Tolkien, ne, der den Herr der Ringe erfindet und der ein Philologe war und alte Sprachen konnte. Mhm. Und diese Frau Elgin geht hin und sagt, wir haben Frauen in dieser Gesellschaft, die sind unterdrückt in einem Zukunftsszenario. Und die erfinden jetzt eine Sprache nur für sich, eine geheime Sprache, die unter anderem von Erfahrungen redet, von denen man gar nicht reden darf in dieser Gesellschaft. Und diese Sprache wird dann ihre Waffe. Und das heißt, du hast in der Science Fiction plötzlich eine Geschichte darüber, wie sowas politisch zum Beispiel verwendbar wäre.
Dietmar Dart und sein großes Buch zur Nie-Geschichte Science Fiction. Das ist ein Opus Magnum von fast 1000 Seiten. Nichts für Anfänger, aber für alle, die wie er überzeugt sind, dass die Science Fiction das zentrale literarische Genre des 20. Jahrhunderts sind. Herr Dart, Sie sind ja auch Redakteur und Kolumnenschreiber im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Im Literaturkanon hat die Science Fiction ja lange ein Schattendasein geführt, wurde nicht so recht ernst genommen. Sind Sie also da eine Art Sonderling?
Naja, wir bestehen nur aus Sonderlingen in diesem vierten Stock. Und das liegt natürlich ein bisschen daran, dass Frank Schirmacher, der mich eingestellt hat, der ehemalige Herausgeber, genau solche Leute haben wollte. Und wir sind alle immer noch da und macht großen Spaß.
Und haben Sie Kollegen aber überzeugen können von der Bedeutung der Science Fiction?
Ich glaube, das ist tatsächlich nicht das Problem. Ich glaube, die Leute wissen schon, dass das heute zur Literatur gehört, weil es ja auch rüberlappt. Also Michel Ulbeck kann man ja nur erklären, wenn man erklärt, dass er Bücher schreibt über Sachen, die es eigentlich noch nicht gibt oder die er sich vorstellt. Oder Kazuo Ishiguro oder Margaret Atwood mit The Handmaid's Tale. Das Problem ist eher, dass es sozusagen keine richtige Ausbildung gibt, wie es bei Filmen ja gibt, wo man dann sagt, wir reden über Schnitt oder wir reden über Licht oder irgendwelche technischen Eigenheiten. Wann eine Geschichte gut ist, die zum Beispiel, das wäre ein Kriterium für mich, so nur als Science-Fiction erzählt werden kann. Das heißt, wenn du bei einer Science-Fiction das Gefühl hast, das hätten sie jetzt auch als Western machen können, aber sie wollten halt unbedingt ins Weltall, dann ist das schon mal ein erster Punktabzug in meinem System. Und solche Diskussionen sozusagen finden dann intern statt und ich versuche mit meinen Artikeln überzeugend zu sein, was diese Kriterien angeht.
Eine für Sie ja sehr wichtige Figur des Genres ist der Schriftsteller, Drehbuchautor und Kritiker Harlan Ellison. Mhm. In Ihrer Widmung heißt es, dieses Buch ist ein Gedenkstein für Harlan Ellison. This is the story of how much I miss you. Da werden Sie richtig emotional. In Deutschland ist der Mann ja wenig bekannt. Warum ist er so besonders?
Wir hatten vorhin den Enterprise-Vorspann. Er hat uns zum Beispiel die beste Enterprise-Folge geschrieben, City on the Edge of Forever. Das ist diese Geschichte, wo Kirk und Spock in die Vergangenheit unserer Welt zurückgehen und Kirk sich in eine Frau verliebt, die aber sterben muss, weil sonst die Nazis den Krieg gewinnen. Und man also sozusagen diese Entscheidung hat, die Spock als der Logiker dann ganz klar treffen kann, die Kirk aber nicht so leicht treffen kann. Und dieses ganze Spiel zwischen, was wissen wir, was dürfen wir, also zum Beispiel jemand umbringen, damit andere gerettet werden, oder dürfen wir das nicht? Und was können wir? Also Wissenschaft, Technik und diese moralischen Sachen. Und Ellison hat nicht nur diese Probleme direkt geradeaus sozusagen behandelt und angegriffen, sondern er hat es auch noch in vielen verschiedenen Medien getan. Er hat nicht nur Filmdrehbücher geschrieben, Fernsehdrehbücher geschrieben, sondern eben auch Hörgeschichten. Er hat Comics geschrieben, er hat Erzählungen geschrieben und er war Teil einer sogenannten New Wave oder auf französischem Kino Nouvelle Vague oder Deutsch Neue Welle, die versucht mit neuen literarischen und sonstigen Techniken neue Sachen zu sagen, die nicht nur überhaupt noch nicht gesagt wurden, sondern auch in der Science Fiction, die ja gerne Sachen sagt, die es noch nicht gab, noch nicht gesagt worden sind. Und das macht er auf eine so mitreißende Art und Weise, dass es mich ewig ärgert, dass ich ihm das Buch nicht mehr schicken konnte, indem er, weil er zwar kein Deutsch lesen kann, aber immerhin im Index sieht, dass er die ganze Zeit vorkommt und damit merkt sozusagen, dass zumindest einer der vielen Leute, die so sehr von ihm und seinem Werk beeinflusst sind, das weitergibt an Leute, die ihn vielleicht nicht kennen. Und ich habe meine amerikanische Science-Fiction-Autorin kennengelernt, die gefragt, was ist denn eigentlich Schreiben, die sehr schöne Antwort mir gegeben hat, na, das ist, wenn wir Harlan Ellison nachmachen.
Also Harlan Ellison hat zum Beispiel gesagt, was wir Leben nennen, ist eine Fiktion.
Naja, wie meint er das? Damit ist ganz einfach gemeint, dass sozusagen der Naturalismus und Realismus im 19. Jahrhundert schon einen Grundfehler gemacht hat. Die Kunst vorher, wie gesagt, viele Götter, viele Gespenster, viele fantastische Dinge. Plötzlich soll Kunst sein, die armen Weber haben nichts zu essen. Der Fehler ist, zu glauben, dass damit die menschliche Wirklichkeit abgebildet wird. Denn in der Wirklichkeit ist es ja so, nicht nur das, was passiert, spielt eine Rolle, sondern was ich mir dabei denke, was ich dabei empfinde. Das heißt, es ist ein urmenschliches Wirklichkeitskriterium, dass ich beispielsweise, wenn ich ein ganz tolles Essen esse, mich eventuell freue. Wenn aber derselbe chemische Bio-Vorgang, dass ich das esse, stattfindet als Henkersmahlzeit, wird es schon ein bisschen schwieriger, weil morgen früh werde ich aufgehängt. Das heißt, das reinzunehmen und es konkret zu machen und es wirklich zu machen und einfach auch mal so zu tun, diese Vorstellungen sind jetzt real und begegnen mir und ich muss mich dazu verhalten. Also es ist nicht mehr nur eine Metapher, wenn ich auf der Buchmesse rumlaufe und sage, die laufen ja hier alle rum wie Zombies und keiner guckt mich mehr an, sondern ich schreibe einfach mal eine Geschichte, Zombies auf der Buchmesse, warum denn nicht? So, dann hat das eine Funktion, es bildet etwas richtig ab und gibt mir Möglichkeit, damit zu spielen. Und ich kenne niemanden, der so konsequent überall in die dunklen Ecken ist damit wie Harlan Ellison.
Science Fiction wurde ja hauptsächlich von Männern gemacht. Ellison war einer, der sich auch für Frauen stark gemacht hat. Sie widmen nun einer Frau ein ganzes Kapitel, Joanna Russ. Sie nennen sie eine überragende Stilistin. Wodurch ist sie das?
Ich habe von den Techniken ein bisschen geredet, die Science Fiction anwendet. Von kleinen Sachen wie neue Wörter für was Türen machen, bis hin zu großen Strukturen. Dass zum Beispiel eine Geschichte über 500 Jahre spielt und ich mir dann überlegen muss, wie kann ich die Geschichte als einheitliche Geschichte machen, wenn doch Leute sterben und die anderen dann kommen und die ersetzen. Und das alles hat sie auf einem Niveau gemacht, dass ich die 1000 Seiten auch nur über ihre Bücher hätte schreiben können. Und es stimmt lustigerweise eben auch nicht, dass es immer von Männern gemacht wurde. Es war nur so, dass bis zu den 60ern, als Harlan Ellison und andere die Foren dafür geschaffen haben, neue Zeitschriften, neue Anthologien, neue Orte einfach, wo das stattfinden kann. Heute würde man sagen, neue Plattformen. Waren die so im Schatten? Also es gibt zum Beispiel C.L. Moore, die so in den 30ern schreibt, die ist mindestens so gut wie Lovecraft, die kennt keinen Sack. Und zwar wirklich keinen Sack. Deswegen habe ich sie da breit reingeschrieben. Oder es gibt die traurige und interessante Geschichte, dass Edmund Hamilton, der den Captain Future erfunden hat, den so als Zeichentrick gab, den viele kennen und der so der erste große Star Wars-hafte Held war, der konnte gar nicht besonders gut schreiben. Dann hat er Lee Brackett geheiratet, eine Science-Fiction-Autorin, die vorher schon super schreiben konnte. Und auf einmal konnte er auch schreiben. Mysteriös, was ist da wohl passiert bei denen zu Hause? Vielleicht hat sie es mal durchgelesen und rot angemalt. Das heißt, die Frauen gab es immer. Aber erst in dieser Generation, 60er, 70er, wurden sie namhaft. Und wir haben ein großes Glück gehabt, dass das zu der Zeit möglich war. Denn dass eine Person wie Joanna Russ, die einfach schreiben konnte wie ein explodierender Stern, Lust hat, sich mit diesem Genre zu beschäftigen, weil dadurch ist qualitativ extrem viel nach vorne gekommen. Und Leute, die heute richtig gut sind, klauen da einiges.
Lange war ja Science Fiction eben eine literarische Gattung, aber dann kamen Comics, Film, Fernsehen dazu. Sie haben eben Captain Future angesprochen. Das Ganze hat extrem zur Popularisierung beigetragen. Wer kennt nicht Star Trek, Star Wars, Raumschiff Orion und so weiter. Hat diese mediale Erweiterung das Genre auch weitergebracht inhaltlich?
Ich finde ja, aber lustigerweise einige meiner Göttinnen und Götter finden das überhaupt nicht. Also H.G. Wells zum Beispiel, den ich sehr stark mache, fand Metropolis von Fritz Lang ganz schrecklich. Und Harlan Ellison hat zum Beispiel sehr gegen Star Wars polemisiert und so. Und ich glaube, der Grund ist so ein bisschen so eine Angst, so wie du heute in vielen Medienunternehmen hast. Internet, ich werde arbeitslos, das, was ich gut kann, ist nicht mehr nötig und so. Die haben gedacht, ihr Haupttrick ist ja, von unbekanntem Zeug zu schreiben, auf eine Art, die bestimmte Techniken enthält. Das musst du natürlich im Kino nicht. Du kannst es einfach hinstellen. Das ist, wenn du ein super guter Kutscher bist und plötzlich kommt ein Auto und fährt an dir vorbei. Aber dann kannst du natürlich immer noch in Wien die Pärchen rumkutschieren für einen Haufen Geld oder im Central Park. Das heißt, du musst halt gucken, was kann nur ich? Und das heißt, ich würde sagen, so eine Geschichte zum Beispiel wie Inception von Christopher Nolan, das ist ein Film, wo es eine Maschine gibt, wie die Leute in die Träume anderer Leute rein können. Da hast du Bilder, wie eine Stadt sich zusammenklappt und plötzlich wird eine Stadt zur Falle und so. Das ist was, da kommt Literatur nicht mit. Umgekehrt gibt es Sachen, die Literatur kann, die zum Beispiel viel zu teuer wären als Computereffekt. Da kann der Film nicht mit. Und ich würde sagen, wir sollten uns alle abregen und rausfinden, welches Medium kann ich am besten. Und dann bediene ich das und mache was und die Leute klatschen und es ist super. Es sei denn, ich verhungere, weil es keiner kauft.
Ihr Buch Untertitel, Dietmar Dart, ist ja nicht umsonst Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine. Wo steht diese Kunst- und Denkmaschine heute? Also wo Klimawandel, Umweltzerstörung, Überbevölkerung die Idee zum Beispiel einer Eroberung des Alls so viel näher gerückt hat?
Ich würde sagen, das Problem, das sie hat ein bisschen, die Science Fiction, ist, dass das, worüber jetzt alle reden, hat sie schon lang geredet und da wird man ein bisschen müde. Das ist wie so bei Interviews, wo man vor dem Interview schon miteinander gequatscht hat und dann immer die Gefahr besteht zu sagen, wie ich vorhin schon sagte. Das
aber
heißt,
hat sie
die ganzen Ökoprobleme zum Beispiel sind ja schon spätestens in den 70er Jahren riesig in der Science Fiction. Es gibt ein Buch, We Were Late, The Sweet Birds Sang. Das heißt auf Deutsch, glaube ich, hier sangen früher Vögel von Kate Wilhelm, Mitte der 70er. Da geht es darum, dass sie einen Kurzschluss macht zwischen wie wir produzieren, nämlich zum Beispiel Massenramsch. Was passiert, wenn wir das auf Menschen ausdehnen, wenn wir sie klonen? Wie schlimm wird die Erde dann? Naja, und sie wird halt so schlimm, dass am Ende tatsächlich die Zivilisation bei ihr zusammenbricht durch diese Vernutzung, durch dieses Aufprägen von Serie, von Abklatsch, von Ramsch, von Plunder. Und das ist ziemlich apokalyptisch und endet eben damit, dass dann nur wenige davonkommen, die dann wieder ganz vorne anfangen sozusagen. Aber es gibt auch andere Ideen aus dieser Zeit, zum Beispiel Mitte der 70er ein Roman von Erich Köhler, Der Krott, das ist ein Schriftsteller in der DDR, wo so Sachen vorkommen wie, du hast irgendwie so eine biotische Salbe, die dazu führt, dass Raubtiere uns nicht mehr fressen und die Kinder kriegen diese Salbe und dann steht ein Satz bei ihm, der sagt, die Salbe macht immun gegen und verantwortlich für. Punkt. Und dann steht kein Objekt mehr. Das ist wieder einer dieser Tricks sozusagen, weil du im Kopf das natürlich ergänzt. Macht immun gegen zum Beispiel eben Raubtiere, macht aber verantwortlich dafür zum Beispiel, dass du in deiner Ökologie aufpasst, wenn du ein so unbezwingbares Wesen bist, dass du dich nicht so breit machst, dass alles am Arsch geht. Also Science Fiction hat das alles schon durchgespielt. Zum Beispiel auch mit diesen Terraforming-Geschichten. Also wenn du darüber redest, wie machen wir den Mars bewohnbar? Dann musst du ja viel machen mit der Atmosphäre und dem Boden und allem Möglichen. Mhm. Das heißt, die haben sich schon überlegt, wie kann man eine Welt, die von vornherein nicht für uns geeignet ist, bewohnbar machen? Und vielleicht brauchen wir die Skills demnächst. Aber weil die Science Fiction natürlich jetzt neue Leute hat, ist es nicht so schlimm, dass es schon alles vorkam. Denn es ist ja trotzdem immer noch mal was anderes, wenn es dann wirklich passiert. Deinen ersten Kuss mit der Person, auf die du stehst, stellst du dir auch 40.000 Mal vor, aber das ist dann trotzdem noch mal was anderes, wenn es wirklich passiert.
Vor 15 Jahren haben Sie geschrieben, da gab es eine handfeste Krise des Genres oder ist die Krise inzwischen in gewisser Weise überwunden?
Ich glaube, die Krise ist durch. Also ich glaube, sie hat sich zugespitzt bei diesen Hugo Awards. Das sind so die literarischen Preise der Science Fiction. Und da gab es so einen Streit zwischen Rechten und Linken, einerseits politisch, andererseits aber so, dass Rechte, also ich definiere sie mal als Rechte, sagen wir Konservative, sagen wir Rückwärtsgewandtes, die eben wollten, dass das bitte alles so bleibt und dass, wenn da vorne drauf so ein Raumschiff ist, dann muss da auch dieselbe Sorte Geschichte drinstehen und nicht irgendwas über Leute, die 8 Geschlechter haben oder so, weil da kriege ich Angst vor. Und da gab es so einen Kampf und dann ging das irgendwie schief für beide Parteien. Es war sehr lustig, weil die Leute, die so einen klassischen amerikanischen mit ein bisschen militärischem Zeug und so Preisträger wollten und die anderen Leute was anderes wollten. Und der lachende Dritte war, wie so oft im Moment, ein Chinese, nämlich Xi Jinping, der dann für die Trisolaris-Bücher den Hugo bekommen hat. Und seitdem kann man auch wieder mit der Arbeit weitermachen. Aber es gab, glaube ich, so eine Zeit, wo man kurz dachte, wie, aber wenn das jetzt in der Wochenzeitung Die Zeit auch ernst genommen wird, dann ist das ja, haben die das uns ja weggenommen. Das gibt es ja bei jeder Popkulturbewegung, also wieso ist Punk jetzt plötzlich auf MTV und so.
Am Ende kommen Touristen.
Wir haben uns beruhigt, die Touristen, wir können sie immer noch erschrecken.
Sie haben gerade Xi Jinping erwähnt, den Sie als Moderator auf seiner Lesereise begleitet haben. Ein chinesischer Science-Fiction-Autor, der wird, kann man schon sagen, gehypt in dem Genre. Also liegt der Science-Fiction-Hotspot im Moment in Asien, vielleicht in China?
Ich glaube, der liegt überall und wandert sozusagen. Also wenn man das Science-Fiction-Smartphone in der Hand hat, hat man mal Empfang und mal nicht und man wundert sich, wo. Mir zum Beispiel ging es dieses Jahr so, dass das Interessanteste, was ich gelesen habe, dann doch aus Amerika kam und auch noch im Superhelden-Comic, wo man denkt, das ist jetzt echt gefrühstückt durch die Filme, da hat man jetzt echt ein Regime, wo immer dasselbe gezeigt wird. Aber dann ist ein Mensch hingegangen und hat die X-Men, diese Mutanten, neu geschrieben. Mhm. Und zwar so, dass in dem Comic plötzlich so Bild-Info-Tafel-Geschichten mit viel Text kamen, weil der einfach gesagt hat, hey Leute, Internet ist jeder jetzt gewohnt, kannst du hin und her schalten, kannst auch überblättern und so weiter. Hier hast du Text, da will ich lieber Bild. Und das ganz neu und ganz frisch gemacht hat und auch eine ganz neue Geschichte erzählt hat, auch eine politisch ganz neue Geschichte. Und das heißt, den einen Tag kommt was aus Thailand, den nächsten Tag kommt der nächste Kram irgendwie aus, ja, warum nicht aus der Schweiz, ist auch schon passiert, von Leuten, die alt sind, von Leuten, die jung sind, von Leuten, die mit 80 ihr erstes Buch schreiben, wo du sagst, wo waren die ganze Zeit? Also wenn du diese Antennen ausgefahren lässt, wie in meinem Fall, kommt immer noch genug. Und ich habe echt gedacht, nach dem Buch habe ich erstmal die Schnauze voll. Stattdessen lese ich jetzt noch mehr von dem Zeug.
Ja, und Sie lesen nicht nur, Sie schreiben auch. Sie haben gerade selbst einen Science-Fiction-Roman namens Neptunation rausgebracht. Wie würden Sie den jetzt bei all dem theoretischen Hintergrund, den Sie liefern, einordnen?
Wie ich den finde, sozusagen. Das ist ja so ein bisschen, wenn du eine Band fragst, wie ist eure neue Platte? Wenn sie ehrlich ist, sagt sie, die ist gerade noch gut, die nächste nicht mehr, bitte kauft die alle. Nein, in der Tat versuche ich eine Sache in dem Buch. Also da geht es um eine Reise zum Neptun hauptsächlich. Mhm. Viele, viele Menschen müssen in einem großen Raumschiff zum Neptun fliegen. Und was ich ein bisschen versucht habe, ist, die Horrorfilme wurden ein bisschen interessanter in den frühen 90ern, weil nicht mehr so getan würde, als ob all die Leute, die in dem Horrorfilm mitspielen, die Figuren, noch nie einen Horrorfilm gesehen haben. Das heißt, Wes Craven in den Scream-Filmen hat so Sachen gemacht wie, geh da nicht rein, im Horrorfilm würdest du jetzt geschlachtet. Und dann wird es sozusagen ein bisschen spannender, wie damit umgegangen ist. Und die Leute nehmen halt Kultur, Filme, Bücher mit auf diese Reise und setzen sich mit Science-Fiction auseinander, was spannender ist, als es sich anhört, weil es zum Beispiel dazu führt, dass sie sich drüber streiten, wie sie jetzt handeln sollen, weil die eine Science-Fiction empfiehlt ihnen das, die andere das. Und das heißt, ich würde so einordnen, das ist eine hoffentlich spannende, geile Geschichte mit Leuten, die ich so schnell nicht vergessen werde, hier 17-jährige Messerwerferinnen und so, die aber den ernsten Kern hat, dass die Themen, die in dem anderen Buch ja auch erzählt werden, zum Beispiel als mein persönliches Leben, nochmal anders beleuchtet werden in der Story.
Also haben Sie sich fiktional und dokumentarisch oder fach- oder theoretisch ausgetobt? Wenn dann doch die erste Kurserfahrung kommt, sitzt Dietmar Dart irgendwann im Space Shuttle von irgendeinem privaten Weltraumdienst?
Das wohl eher nicht, also weil die checken ja alles, was man vorher gesagt hat und ich glaube nicht, dass der Elon Musk mit mir was zu tun haben will. Aber
warum?
Weil das ein kapitalistischer Drecksack ist.
Ach so.
Entschuldigung. Ganz kurz. Aber ich finde tatsächlich, dass man, wenn man, je privater, die Challenger ist deswegen explodiert, diese Raumfähre, die explodiert ist, weil die Geld sparen wollten auf eine blöde, also wegen diesem blöden Geldschwachsinn die ganze Zeit, da haben sie schlechte Dichtungen gemacht, dann hat der Physiker Feynman das am Ende rausgekriegt. Wenn man mit einer Qualitätskontrolle, die nicht guckt, dass irgendwie es nur um den Zaster geht, diese Dinge macht, halte ich für besser, weil dann sterben weniger Leute zum Beispiel. Okay. Wie mache ich weiter? Naja, alle Fragen, die man versucht zu beantworten, mit Schreiben, produzieren, über die Antworten die nächsten Fragen. Ich habe eine Menge noch zu tun.
Sagt Dietmar Dart. Mit seinem Buch Nie-Geschichte hat er eine große Einführung und Theoriegrundlage des Science-Fiction-Genres vorgelegt. Erschienen im Verlag Mattes und Seitz. 942 Seiten, 38 Euro. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Dietmar Dart.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Und bei allen, die uns zugehört haben. Und ich möchte mich mit einem Zitat aus dem Buch verabschieden. Science Fiction hebt den Unglauben ans Unwirkliche auf, um den Glauben ans Wirkliche von der Seite anzuschauen. Wo das Wirkliche nicht wahr ist, kann die Kunst das zeigen. Ihr Spiel heißt Erkenntnis. Der Gewinn ist der Kosmos. Sie hat alle Zeit.